Radio Salü, die Martina Straten Show.
Ich freue mich, dass ihr da seid und ich freue mich auf die nächste halbe Stunde mit euch. Es ist jede Menge los. Ich habe tolle Sachen für euch und ich habe vor allen Dingen einen großartigen Gast. Eine Frau, die fantastische Thriller schreibt und die sagt, all das, was wir uns da ausmalen als Autoren, kann nicht so gut sein wie das, was ihr im Kopf habt. Und deshalb ist für sie manchmal weniger mehr. Also die werde ich euch gleich vorstellen. Die ist wirklich fantastisch. Michaela Kastel hat ein tolles Buch geschrieben, Unsterblich heißt es, und darüber spreche ich gleich mit ihr. Aber jetzt geht's erstmal um ein anderes Buch. Ein Buch, was ich in dieser Woche gelesen habe, was mich schwer beschäftigt hat. Das war wirklich ein Buch, von dem ich gesagt habe, boah, das ist so spannend. Obwohl es eine Zeit beschreibt, also es ist ein historischer Roman, es geht um Kriegsgeschichte und das ist etwas, was wehtut und was der deutschen Geschichte nach wie vor und den Deutschen nach wie vor wehtut und wo man manchmal sagt, boah, ich kann es nicht mehr hören. Nee, ich finde, das ist der falsche Ansatz. Hingucken, gerade jetzt, ist ganz, ganz wichtig und deshalb wollte ich euch dieses Buch heute auch unbedingt vorstellen. Das Buch der Woche ist von Anna Maria Kaspari und heißt Ginsterhöhe, ist bei Ullstein erschienen und es erzählt eine Geschichte von Liebe und Mut in unruhigen Zeiten. Es ist das Jahr 1919. Körperlich und psychisch schwer versehrt, kehrt der junge Bauer Albert Lintermann in sein Heimatdorf Wollseifen zurück. Seine Frau Bertha begegnet ihm mit Abscheu und Entsetzen. Doch Albert lässt sich nicht unterkriegen und es gelingt ihm, seinen Platz in der Familie und in der Dorfgemeinschaft wiederzufinden. Nicht zuletzt, weil ihm Leni, die Verlobte seines im Krieg gefallenen Freundes, dabei hilft. Eine Zeit lang sieht es so aus, als könne das Leben wieder in geordneten Bahnen verlaufen. Die Familie wächst, der Hof wird größer und trotz der zunehmenden Inflation hält der Fortschritt Einzug in Wollseifen. Bis die Nationalsozialisten in die karge ländliche Idylle einfallen und das Schicksal der kleinen Eifelgemeinde und ihrer Bewohner für immer besiegeln. Die ersten Sätze habe ich natürlich auch für euch. Es war bitterkalt, als Albert aus dem Bahnhofsgebäude trat. Er fröstelte sogar in dem warmen Militärmantel, den er aus der Kleidersammlung des Lazaretts bekommen hatte. Das Pferdefuhrwerk stand direkt vor dem Haupteingang. Auf dem Kutschbock saß dick vermummt der Vater. Wie immer hatte er die gebogene Meerschaumpfeife im Mundwinkel hängen. Er stopfte sie nur einmal in der Woche, wenn er nach der Messe zum Frühschoppen in die Wirtschaft ging. Den Rest der Woche trug er sie wie ein Kleidungsstück. Als Kind hatte Albert immer geglaubt, sie sei im Mundwinkel des Vaters festgewachsen und er könne sie gar nicht herausnehmen, selbst wenn er wollte. Der Vater machte keine Anstalten, herunterzusteigen und dem Sohn entgegenzugehen. Er nickte Albert nur zu und sagte, »Da bist du ja, Junge.« Er hatte nie viele Worte gemacht, aber Albert wusste auch so, wie froh er war, seinen einzigen Sohn wieder zu haben. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Ein Buch, was quasi gelebte Geschichte ist. Es ist ein ganz großer Roman über ein kleines Dorf in der Eifel, in dem es schwer zu kämpfen hatte, und zwar auf allen Bereichen. Ginsterhöhe, bei Ullstein erschienen, von Anna Maria Kaspari, kann ich euch nur ans Herz legen. Und das gibt es als Paperback, als E-Book, als Hörbuch und als Audio-CD. Solltet ihr lesen, lohnt sich. Mir hat sehr, sehr gut gefallen und mir hat es auch gut getan, es zu lesen. Post von Martina. In dieser Woche geht es an Menschen, die sich lieben oder zumindest mal denken, dass sie es tun und die auch kämpfen manchmal mit dieser Liebe und mit diesem Zusammenleben. Und ich finde, das ist ein total wichtiges Thema, weil alle von uns mal zwischendurch so kleine Tiefs haben, wo sie, sagen wir mal, müde werden. Und deshalb war ich sehr inspiriert, euch diesen Brief in dieser Woche zu schreiben. Liebe Liebende, Keiner hat gesagt, dass es einfach werden würde. Es ist nicht einfach. Es gibt da diese Tage, an denen einem der andere viel zu viel ist. Zu viele Socken vor der Waschmaschine, zu viele nicht richtig ausgedrückte Zahnpastatuben, zu viele Streits, zu viele Worte, zu viele Verletzungen. Wenn man sich kennenlernt, dann ist die Welt bunt und leidenschaftlich und aufregend. Irgendwann kommt dann der erste Streit mit einer wunderbaren Versöhnung. Die Streits danach schmecken schaler und tun mehr weh, jedes Mal. Es ist eben nicht wie in der Werbung mit den lachenden Gesichtern und den glücklichen Familien, aber darum geht's auch nicht. Es geht um den Alltag, um das Zueinanderhalten, um die Beständigkeit. Es geht auch darum, mal etwas nicht zu sagen, auch mal nachzugeben, auch mal um Verzeihung zu bitten. Es geht darum, dass jemand da ist, der dich hält und dem du bedingungslos vertraust. Das ist die Kunst. Das ist die Liebe. Daran müssen wir denken. Jeden Tag in einer Beziehung. Liebste Grüße, eure Martina. Kurz und knapp irgendwie die Post in dieser Woche, aber ich finde, sie hat sich gelohnt und ich finde auch, dass auch für mich selber, dass da viel Wahres dran ist, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mein Freund Arne Waag hatte in dieser Woche ganz andere Probleme. Der hatte keine Paarprobleme, sage ich mal, sondern im Gegenteil, der hat so ein Mikroabenteuer geschaffen, würde ich sagen, für sich und seinen Freund. Und warum er immer noch total erfüllt ist davon, das hören wir jetzt. Er gibt sich als großer London-Kenner aus.
Hello.
Ja, und wahrscheinlich ist nichts als heiße Luft dahinter. Mein Freund Arne Waag ist dran. Hallo, wie ist es?
Mir geht es so gut. Also ich war jetzt gerade in diesem unfassbar heißen und vollen London. Ja. Aber es gibt an einem Tag, habe ich zwei Sachen der Extraklasse erlebt, von der muss ich da erzählen. Wie war's? Du siehst, ich bin total aufgeregt.
Ja, ich merke schon. Stotter. Ja, erzähl. Ja, los. Ich bin gespannt. Ich lausche.
Der letzte, also vor einer Woche, da hatten wir gerade aufgelegt. Da habe ich im Hotel den Fernseher angemacht und merkte, ach guck mal, Trooping the Colour ist die große Geburtstagsparade für den König.
Ja.
Dann sind wir da schnell an die Mall gefahren. Das ist diese Straße vor dem Buckingham Palace. Sind den Leuten hinterhergegangen und standen direkt vor dem Balkon. Und oben hat uns der King und auch die grün gekleidete Kate zugewunken.
Wie cool.
Das war das Erste. Und danach habe ich mich umgezogen, habe eine Federboa umgemacht, mir einen rosanen Hut gekauft, den aufgesetzt. Und dann sind wir in die Wembley Arena gefahren. Weißt du, wie viele Leute da reinpassen?
Nein, sag.
110.000 Menschen.
Boah.
Und wir haben alle 2,5 Stunden Harry Styles gefeiert. Das war das Krasseste, wirklich, was ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Da haben also wirklich 110.000 mehr weibliche, jüngere Mädchen haben den ganzen Abend alles mitgesungen. Und bei jedem Song, wenn er anfing, fingen gleich alle an mit wow! Und dann dieses Schreien. Das war krass.
Wie geil, aber 110.000 Menschen, das ist echt viel, ne?
Ja, also das war wirklich, es war unfassbar.
Hat man das gemerkt? Also ich meine, so ein normales Konzert, sage ich jetzt mal, so 15.000 ist ja schon groß dann, ne?
Ja,
aber,
ist schon groß.
Aber wenn du das in Relation zu 110.000 setzt, merkst du das, diese andere Energie oder denkst du, voll ist voll?
Ja, ich habe am Anfang sieben Songs, schrien halt immer alle gleich automatisch und waren so begeistert, dass dieser Song jetzt kommt. Und wenn das 110.000 Leute machen, das haben jedes Mal alle gemacht. Ich habe am Anfang von jedem Song immer gesagt, krass, weil es so laut war. Jedes Mal, alle 3 Minuten rastete man aus, weil alle begeistert waren über den nächsten Song.
Also ich merke, das hat dir wirklich gut getan. Du bist echt gut gelaunt.
Ja.
Nicht so knorzig, wie du manchmal sein kannst.
Ja, absolut. Mhm. Hast du abgenommen eigentlich?
Ja, siehst du, geht schon gut weiter. Ja, habe ich wirklich. Aber können wir gerne nächste Woche mal drüber sprechen.
Oh, wenn das dann noch aktuell ist.
Du, das ist seit 14 Kilo aktuell.
Oh, das wusste ich aber nicht.
Ja, du siehst mich auch nicht. Obwohl.
Sieht ja schon so ähnlich aus wie Kate.
Ja, das geht in die Richtung langsam. Du, bis dahin bin ich 100, bevor ich aussehe wie Kate. Aber da sprechen wir nächste Woche drüber. Ich freue mich drauf und wünsche dir ganz schönen Samstag.
Danke, das wünsche ich dir auch. Bis zum nächsten Mal.
Da hat der Arne ja quasi, ohne es zu wollen, eine volle Promi-Begegnung gehabt. Also gleich der König und Kate, also besser kann es ja gar nicht laufen. Diese Woche war einiges los in der Welt der Promis. Ganz besonders erschüttert hat mich Robbie Williams. Von dem habe ich ein Video gesehen und Fotos von einem Konzert in Holland und ich war so erschreckt. Der sieht so fertig aus. Total dünn, abgemagert, kraftlos. Während des Konzerts, nach den ersten drei Songs, hat er schon die Hände so auf die Oberschenkel gestützt und sah aus wie ein Marathonläufer, der nicht mehr konnte, und hat dann noch spaßeshalber gesagt, nee, es ist nicht das Alter, Leute, es ist Long-Covid. Aber was immer es war, es hat mich berührt und es ist nicht mehr der Robbie, der vor Kraft strotzte, den man so kennt. Also er hat ganz viele Teile des Konzerts immer wieder ausgesetzt und hat die Fans singen lassen, was ihm natürlich Zeit verschafft hat zum Luftholen. Aber das waren keine schönen Bilder, sage ich mal so. Was sonst so los war in der Welt der Promis, das habe ich für euch zusammengesucht. Für Alfons Schubeck war das keine gute Woche. Er muss jetzt tatsächlich ins Gefängnis wegen Steuerhinterziehung von etwa 2,3 Millionen Euro. 3 Jahre und 2 Monate. Dagegen hatte er mit seinen Anwälten Revision eingelegt, hat aber alles nichts genutzt. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat die Revision abgelehnt. Wann genau er die Haftstrafe antreten muss, ist noch unklar. Ich habe da ehrlich gesagt wenig Mitleid. Steuern zahlen wir alle und das nicht zu knapp, und es macht mich grundaggressiv, wenn der ein oder andere Promi meint, er könne sich daran vorbeidrücken. Tom Cruise hat es diese Woche wieder knallen lassen. Die Premiere von Mission Impossible 7 stand an. Hey, 7 Teile, das muss auch mal jemand nachmachen. Man kann ja von dem Cruise halten, was man will, aber irgendwie ist er schon beeindruckend. Der fliegt seinen Jet selber, der hängt am startenden Flugzeug und springt mit dem Motorrad 300 Meter in den Abgrund, um mit dem Fallschirm zu landen. Der scheint null Angst zu haben und bringt seine Filmcrew und seine Versicherung jedes Mal an den Rand des Wahnsinns, weil er die Stunts am liebsten selbst machen will, und zwar alle davon. Und ein bisschen beeindruckt bin ich schon von ihm. Als hätte ich es nicht erst letzte Woche erzählt, dass ich Angst um Helene Fischer bei ihrer Show in Mannheim gehabt habe. Die war ja auch recht furchtlos da und macht einige Akrobatiknummern, die mir den Atem haben stocken lassen. Und diese Woche ist es dann passiert. Das Trapez, von dem sie absprang, knallte gegen ihren Kopf und verletzte sie. Leicht. Zum Glück. Trotzdem hat's furchtbar geblutet und Helene musste ins Krankenhaus. Die Show wurde abgebrochen. Es war da nicht weiter schlimm. Sie ist dann wieder rausgekommen und vielleicht ist es ganz gut, dass jetzt erstmal bis August Showpause ist. Aber ganz ehrlich, liebe Helene, du musst gar nicht so viel turnen. Deine Stimme hat mir vollkommen gereicht und die Art und Weise, wie du das präsentierst. Aber ich glaube, sie ist sehr ehrgeizig und sie wird sich diesen Part der Show nicht nehmen lassen. Fernsehtipp steht an und da habe ich mir einen Film rausgesucht, den ihr unbedingt gucken müsst. Den gibt's in vielen Mediatheken, der ist wirklich nicht schlecht. Und selbst ein Horror- und Thriller-Fan wie ich hatte Momente bei diesem Film, wo er am liebsten unters Bett gekrochen wäre. Also ich hätte es wirklich gemacht, wenn ich gekonnt hätte, aber mein Bett, da kann es nicht drunter kriechen. Was auch wieder Vorteile hat, ne? Weil dann hat man nie das Gefühl, es hockt einer unterm Bett. Also der Film hat's in sich, hört mal. Da geht es um Tanzen, um Blumenkränze, um schwedisches Hinterland. Ganz toll eigentlich, auch so filmisch gesehen. Man kann sehr schön hingucken. Aber Dani, die eine Tragödie in der Familie erlebt hat, die wirft das Ganze völlig aus der Bahn. Denn sie macht einen Trip mit ihrem Freund Christian zum Midsommerfest einer kleinen Gemeinde im Norden. Und das soll sie auf andere Gedanken bringen. Da gibt es einige Drogen, die tragen natürlich auch dazu bei, dass alles wunderbar und schön ist, aber diese Idylle weicht dem blanken Horror, als die Rituale eine schreckliche Wendung nehmen. Da sind nordische Mythen, groteske Rituale, all das vermischt sich mit Dannys Trauer, dieser permanente Sonnenschein in dem Film, der intensive Soundtrack, schwindelerregende Effekte, das Ganze ist fast hypnotisch, und in Schweden gilt der Film außerdem auch noch als schwarze Komödie. Also ich fand's nicht so komödiantisch, ich fand's eher echt horrormäßig. Guck den mal. Midsommar heißt der und läuft heute um 22.30 Uhr auf Servus TV oder aber auch in der ein oder anderen Mediathek. Und vom Horrorfilm sind wir auch direkt beim Thriller-Buch und bei meinem Gast in dieser Woche. Das ist eine Autorin, die es tatsächlich faustdick hinter den Ohren hat, würde ich mal sagen, weil sie schreibt so gruselig, dass selbst mir als eingefleischtem Thriller- und Horror-Fan die ein oder andere Gänsehaut überläuft. Herzlich willkommen in der Martina Straten Show, liebe Michaela Kastel.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich sehr, denn ich habe dein letztes Buch quasi verschlungen. Unsterblich heißt das, ist bei Heine erschienen und so fesselnd und so spannend, dass ich es nicht weglegen konnte. Und das sagt man immer so leicht, aber es ist Tatsache so gewesen.
Das hört man immer gerne als Autorin.
Erzähl mal, wie kamst du zum Schreiben?
Das ist vielleicht eine sehr klischeehafte Antwort, aber ganz klassisch. Ich habe schon immer geschrieben, schon als kleines Kind. Noch bevor ich Buchstaben gelernt hatte, habe ich mir Geschichten ausgedacht und habe diese Geschichten dann meiner Mutter diktiert. Die hat das dann für mich aufgeschrieben. Und später habe ich dann natürlich bewusst mir Bücher gesucht, die jetzt nicht zur Klassenlektüre gehört haben, sondern die eher mehr meinen Geschmack bedient haben. Und da habe ich dann so richtig Blut geleckt und habe so richtig angefangen, so mit 16, 17 meine ersten Bücher zu schreiben. Das war Fantasy, wie, glaube ich, jeder anfängt, weil das ja doch, da hat man am meisten Freiheit, da muss man nichts recherchieren, da kann man einfach nur seine Fantasie einsetzen. Dann habe ich verschiedenste Genres ausprobiert. Ich lese ja auch querbeet. Es gibt eigentlich kaum ein Genre, das ich selbst nicht gern lese, außer Kinderbücher. Selbst als Kind habe ich das nicht mögen. Und so ging
es los. Was sagt denn deine Mutter jetzt zu deinen Thrillern? Kriegt die Angst vor dir?
Absolut nicht. Meine Mutter ist sehr, sehr hartgesotten. Die hat mir als Kind auch immer diese Geschichte, glaube ich, kennt jetzt schon jeder, Stephen King-Geschichten als Gute-Nacht-Geschichte erzählt.
Echt?
Nacherzählt.
Cool.
Ja, ja. Meine Mutter ist auch meine härteste Kritikerin, die sagt immer, ah komm, da geht noch mehr, da kann man noch ein bisschen nachschärfen. Also meine Mama hat den gleichen Geschmack wie ich, könnte
man
sagen.
Das ist sehr gut. Wie wichtig, wenn wir jetzt schon beim Nachschärfen sind, wie wichtig ist dir das bei einem Thriller? Muss das immer direkt blutig sein? Müssen wir immer auf Seite 3 mit einer Vergewaltigung starten? Oder sagst du, Spannungsliteratur heißt nicht umsonst Spannungsliteratur?
Zweiteres auf jeden Fall. Wer meine Bücher kennt, der weiß, dass bei mir eigentlich nie tatsächlich Blut fließt. Bei mir findet das Grauen eigentlich eher zwischen den Zeilen statt. Ich halte nichts von irgendwelchen expliziten Folterszenen oder eben Vergewaltigungsszenen. Ich habe zwar immer sehr harte Themen als Hintergrund, eben Zwangsprostitution oder Kindesmissbrauch etc., aber ich versuche das immer bewusst so zu gestalten, dass der Horror bzw. der Thrill im Kopf des Lesers stattfindet. Weil so bin ich selbst auch gestrickt. Auch wenn es um Filme geht, um Horrorfilme, ich kriege das große Gähnen, wenn da ganz viel Blut fließt. Mich kann das überhaupt nicht schockieren. Die Kunst des Genres besteht meiner Ansicht nach darin, dass man den Thrill erzeugt, indem man eigentlich nicht viel zeigt, aber dem Leser eine Idee in den Kopf pflanzt, sodass der Leser dann mit seiner eigenen Vorstellungskraft diese Idee bis zur Unendlichkeit eigentlich ausdehnen kann. Mhm. So bin ich selbst auch gestrickt.
Mein Gast der Woche ist Michaela Kastel. Ich muss zu meiner Schande gestehen, und es ist wirklich eine Schande, und ich hole es auch gerade nach, dass der neu erschienene Thriller von ihr, Unsterblich, zugleich mein erster war. Dabei hast du schon einiges geschrieben, Michaela, wie ich dann hinterher feststellte.
Ja, das stimmt. Also ich weiß zwar jetzt auch nicht mehr genau, welche Nummer. Ich glaube, es ist Nummer 7 oder Nummer 8.
Ja.
Irgendwie so. Aber ja, es gibt schon noch was von mir.
Kann ich jetzt alles schön aufholen, was mich sehr freut? Das mag ich immer sehr, wenn ich jemand neu entdecke und noch viel nachzuholen habe. Aber erzähl uns jetzt erstmal, worum geht es bei Unsterblich?
In Unsterblich geht es um eine junge Tierpräparatorin, Sonja. Sie lebt allein mit ihrer Hündin Hexe im Wald. Und ihr Job ist ihr ein und alles. Sie versucht das auch alles sehr pietätsvoll umzusetzen. Ihr liegen Tiere irrsinnig am Herzen, wohingegen sie mit Menschen eigentlich eher auf Kriegsfuß steht. Und sie hat eine ganz besondere Stammkundenschaft, von der sie leider finanziell abhängig ist. Hat sie einige Aufträge abzuarbeiten, die nicht ganz koscher sind. Aber sie mag ihren Lebensstil, also muss sie sich am wenigsten mit Menschen auseinandersetzen und kann einfach ihr schönes Leben, ihr einsames Leben im Wald weiterführen. Doch dann verliebt sie sich in den neuen Tierarzt der Stadt und allein dadurch bekommt sie andere Blickwinkel, denkt sich zum ersten Mal, naja, eigentlich möchte sie doch eher raus aus dem Wald und eher ein normales Leben führen. Und sie versucht auszusteigen aus diesen dubiosen Geschäftsverhältnissen mit ihren Kunden und muss dann leider feststellen, dass das nicht so einfach ist. Aber mehr möchte ich jetzt nicht erzählen.
Nee, nicht mehr verraten. Das Ende übrigens habe ich so überhaupt nicht erwartet. Du hast mich richtig kalt erwischt, obwohl ich schon echt gedacht habe, boah, das musst du jetzt aber irgendwie, aber also es ist toll. Wie kamst du denn auf die Idee mit der Präparatorin? Das ist ja schon speziell.
Ganz einfach. Ich habe ein Buch gesehen, in dem es auch um eine Präparatorin ging. Ich weiß nicht mehr wie, ich weiß nicht mehr wo. Es war eine ganz, ganz andere Geschichte. Mhm. Es hat mich persönlich nicht wirklich gepackt. Also ich bin ein Leser, ich lese den ersten Satz oder den ersten Absatz und wenn mich der nicht packt, dann schlage ich das Buch wieder zu. Und also es ging um was völlig anderes, außer dass eben eine Präparatorin vorkam. Aber da dachte ich mir, hey, das ist doch eigentlich voll die gute Idee. Und wie würde ich eine Geschichte schreiben oder wie würde eine Geschichte aussehen, in der meine Hauptperson eine Präparatorin wäre? Und so ist dann die Geschichte entstanden.
Kennst du dich denn ein bisschen damit aus? Du hast das so gut beschrieben.
Ich habe sehr viel recherchiert zu dem Thema, muss ich sagen.
Ich habe schon gedacht, du hast ein Praktikum gemacht oder so.
Ein Praktikum habe ich nicht gemacht, aber man kann da in der Tat extrem viel recherchieren im Internet und so weiter und so fort. Man kann sich Videos anschauen und da alles ganz genau beobachten, wie das vonstatten geht. Und ich habe natürlich schon wieder fast die Hälfte vergessen. Aber damals, als ich das Buch geschrieben habe, das ist jetzt doch schon 2019 war das, war ich so richtig drin in dem Ganzen und hätte da wahrscheinlich eine wissenschaftliche Arbeit drüber schreiben können.
Sag mal, Michaela, wie viel von der Sonja, das ist ja deine Hauptprotagonistin, die Tierpräparatorin, steckt denn in dir?
Das ist eine sehr, sehr gefinkelte Frage, aber ich glaube, in allen Figuren steckt immer was vom Schriftsteller oder von der Schriftstellerin, das ist unvermeidlich. Bei Sonja in der Tat, glaube ich, ihr introvertierter Anteil. Sie ist ja sehr, sie ist nicht einsam, sie zelebriert ihre Einsamkeit, sie mag keine Menschen, weil sie auch als Kind oft gemobbt wurde und einfach gelernt hat, leider, dass Menschen sehr grausam sein können. Und sie ist auch sozial, sagen wir mal, etwas
speziell.
Unbeholfen oder ich will nicht sagen sozial awkward oder sowas, sondern sie tut sich einfach schwer, mit anderen Menschen zu interagieren, weil sie oftmals nicht versteht, wie andere Menschen ticken und weil sie eben anders tickt. Und das kenne ich sehr gut von mir selbst. Ich bin auch ein Mensch, der gerne allein ist oder so, der kein Problem damit hat, allein zu sein. Und manchmal fühle ich mich ein bisschen wie von einem anderen Stern in gewissen Situationen. Und das hat Sonja auch. Und das ist auf jeden Fall ein Teil, den ich von mir reingebracht habe und der, glaube ich, deswegen auch sehr authentisch rüberkommt, weil ich einfach sehr, sehr gut weiß, wie man sich fühlt.
Ja, vor allen Dingen auch dieses alleine Leben, ne? Also das ist ja was Frauen ganz oft nicht gut können. Einfach für sich leben und seinen Alltag nur mit sich selber gestalten. Und das tut Sonja. Und das macht sie nicht nur das, sondern sie lebt alleine in einer Hütte im Wald. Das macht das Ganze noch eine Spur härter. Nicht wegen des Thrills, sondern wegen dieser Einsamkeit. Und du triffst das total gut, weil man hat nicht das Gefühl, dass sie es ungerne tut. Also sie hat bis auf eine Szene eigentlich nie Angst.
Und stimmt.
Das finde ich.
Sie ist auch sehr hart gesotten.
Genau.
Also ich wollte auf gar keinen Fall sie zu irgendeiner schwachen Figur machen, die allein nicht über die Runden kommt. Sie meistert ihr Leben. Sie hat eben, wie gesagt, kein Problem damit, allein zu sein. Als sie sich dann verliebt, stellt sie natürlich dann schon fest, naja, es hat auch seine Vorteile, mit anderen Menschen sich gut zu vertragen. Aber ich glaube, das ist auch eine gewisse Stärke, die man haben kann, dass man eben nicht darauf angewiesen ist, zwingend, dass immer jemand bei dir ist. Und diese Stärke wollte ich auf jeden Fall vermitteln.
Ist dir gelungen. Die Geschichte ist wirklich ungewöhnlich und den ersten Mord gibt's auch nicht gleich am Anfang. Und trotzdem ist es so spannend, dass man das Buch nicht weglegen kann. Glaubst du, dass wir so ein bisschen wegkommen von den harten Thrillern, sag ich mal, also die vor Blut triefen und die sehr auf Mord und Schmerz und was auch immer hinarbeiten und mehr in diese Spannungsliteratur wandern?
Ich hoffe es, ehrlich gesagt, weil ich lese auch diese harten Thriller nicht. Ich kenne da keinen einzigen. Die Thriller, die ich gelesen habe und die ich gut fand, also wo ich über die erste Seite hinweggekommen bin, das waren eigentlich alles eher Spannungsthriller, also gehört eher zur Spannungsliteratur, genau. Und weil, wie gesagt, ich finde, das hat einfach viel, viel mehr Wirkung auf den Leser als umgekehrt. Und ich kann es nur hoffen. Wir bräuchten ja eigentlich fast ein neues Genre. Man müsste weg von dem Begriff Thriller und aber es ist auch kein Krimi, es ist irgendwas anderes noch dazwischen. Ja. Dieser Suspense, der aber eben nicht auf Blut und Mord und Totschlag aufbaut, sondern eben auf die leisen Töne, auf dieses Grauen, das aus schleichenden Sohlen daherkommt, sagt man ja immer so schön. Und ich kann es nur hoffen.
Michaela, du bist Preisträgerin des von Sebastian Fitzek gestifteten Victor Crime Award. Wann hast du den denn bekommen und wofür? Und macht das stolz?
Es macht natürlich extrem stolz. Das war 2018 für So dunkel der Wald.
Ja.
Das ist wahrscheinlich eh auch mein bekanntestes Buch jetzt nach Unsterblich. Da geht es eben um Kindesmissbrauch und auch ein bisschen um das Stockholm-Syndrom. Mhm. Und ich bekomme diese Frage witzigerweise immer wieder gestellt, inwiefern hat dich das denn motiviert und so weiter und so fort. Gar nicht mal so. Es war eigentlich eher eine Bestätigung, eine Art von großes Lob für meine Arbeit und für mein Werk. Mhm. Aber ich könnte mich jetzt nicht erinnern, jetzt ist es ja doch schon wieder ein paar Jährchen her, dass ich dadurch jetzt irgendwie besser, schneller, wilder geschrieben hätte. Es ist natürlich etwas wunderbar, etwas Schönes, wenn man ausgezeichnet wird für seine Kunst. Aber am Ende des Tages musst du doch schauen, dass du einfach immer die gleiche oder eine bessere Leistung bringst. Und da dürfen solche Dinge keine Rolle spielen, finde ich.
Was glaubst du? Ich meine, eigentlich ist es eine rhetorische Frage, aber schreiben Frauen andere Thriller als Männer und warum?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Frauen ticken natürlich ein bisschen anders als Männer. Dementsprechend werden sie vielleicht eher auf das Emotionale in der Geschichte achten. So geht es mir zumindest. Mir hat bei Thrillern immer die emotionale Komponente gefehlt.
Mir auch.
Und von manchen Lesern wird es auch bekritisiert tatsächlich. Es war mir zu kitschig oder keine Ahnung was, wenn eine authentische Liebesgeschichte vorkommt. Das ist dann natürlich die persönliche Präferenz. Ich wage jetzt nicht zu behaupten, dass Männer anders schreiben, aber es kann natürlich durchaus sein. Aber ich bin keine Psychologin, ich weiß es nicht.
Was kommt bei dir als nächstes? Worauf können wir uns freuen?
Als nächstes kommt wieder ein Buch bei Heine, wieder ein Spannungsroman, bleiben wir mal bei diesem Begriff. Es wird wieder sehr düster, es wird wieder psychologisch, es wird wieder ein bisschen verträumt, ein bisschen geheimnisvoll und definitiv unblutiger, als man denken könnte.
Ich bin sehr gespannt und werde es auf jeden Fall lesen. Aber jetzt hole ich erstmal all die nach, die ich von dir noch nicht gelesen habe. Michaela Kastel war bei mir. Wir haben über ihr neues Buch gesprochen. Unsterblich heißt es. Ist bei Heine erschienen und mega toller, hochspannender Thriller. Ich danke dir, dass du bei mir warst.
Danke. Vielen Dank für das nette Interview.
Sehr, sehr spannendes Interview mit Michaela Kastel, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich gehe natürlich nicht aus diesem Podcast raus, ohne für euch den Spruch der Woche zu haben. Und den mag ich sehr in dieser Woche, wenn ich ihn dann jetzt finden würde. Wartet, ich habe ihn gleich. Der Spruch der Woche ist: Wenn du still bist, verstehen dich nur Menschen, die dich fühlen. Und das, finde ich, ist tatsächlich ein Spruch, den ich unterschreiben würde. Und ich hoffe, dass ihr in dieser Woche viele Begegnungen mit Menschen habt, die euch fühlen können und denen ihr vertraut und mit denen ihr gerne euch umgebt, weil das ist die Hauptsache, finde ich, sich mit Menschen umgeben, die man liebt. Ich wünsche es euch und ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder dem folgt. Da braucht ihr oben nur dieses Häkchen anzuklicken, da steht dann Folgen oder Abonnieren. Und dann werdet ihr jedes Mal informiert, wenn es eine neue Folge der Martina Straten Show als Podcast gibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich ein bisschen begleiten würdet.
Radio Salü, die Martina Straten Show.